HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und herzlich willkommen zu unserem Sommerspezial. Wir stellen ja die beliebtesten Urlaubsländer der Hessen vor. Dazu gehört natürlich auch Österreich. Ich bin jetzt verbunden mit Dirk Stermann, in Duisburg geboren und aufgewachsen, seit Ende der 80er in Österreich, angekommen, geliebt und beliebt, Autor, Radio- und Fernsehmoderator. Guten Morgen, Herr Stermann.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Der Deutschen liebstes Urlaubsland ist unter anderem Österreich, zu Recht?
Ja, vollkommen zu Recht. Also ich bin wirklich tatsächlich aber erst in den letzten Jahren so komplett begeistert über das Land. Ich bin früher auch immer weggefahren. Und inzwischen denke ich mir, warum eigentlich? Es ist hier so schön, es gibt eigentlich gar keinen Grund, Österreich zu verlassen.
Warum haben Sie denn diese innere Handbremse gelöst und auf einmal angefangen, das Land mit anderen Augen zu sehen, in dem Sie ja nun doch schon länger leben?
Ja, weil es ja üblich ist, dass wenn man in einem Land lebt, dass man das Land verlässt im Urlaub, weil man was anderes erleben möchte. Und dann bin ich aber irgendwann draufgekommen, dass das Land so viel, und ich toure seit vielen Jahren durch Österreich, weil ich ja auch Kabarettist bin, und kenne deswegen das Land ja ganz gut, aber habe jetzt so ein paar Orte für mich selber gefunden, wo ich meine Ruhe haben kann und es unfassbar schön ist. Man schaut immer aus dem Fenster und denkt sich, mein Gott, hat Gott es gut gemeint mit dieser Gegend.
Ja, mit der Ruhe ist natürlich vorbei nach der Sendung, weil wir natürlich darauf zählen, dass Sie uns all diese Geheimtipps verraten werden.
Ich gebe Ihnen nur die Tipps, die man schon kennt. Ich will nicht
okay, danke fürs Gespräch. Kommen Sie gut nach Hause.
Bitte
wie
schön.
Kommt ein Mann aus dem Ruhrpott eigentlich nach Österreich? Von Duisburg nach Wien?
Ja, ich habe damals in Düsseldorf gelebt. Ich habe in Düsseldorf angefangen zu studieren und war aber verliebt in eine Frau, die in Wien studiert hat. Die war aber gar nicht in mich verliebt, aber ich war dann in die Stadt so schnell verliebt, als ich sie besucht habe. Und ich bin dann gekommen und sie ist gefahren wieder und ich bin geblieben.
Und sind Sie mittlerweile
das war eine
wieder verliebt?
Gute Entscheidung. Ja, ich bin jetzt schon 30 Jahre hier. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mich mehrfach zu verlieben. Aber die Liebe zur Stadt ist immer geblieben.
Ist es nur die Stadt oder ist es dann auch das Land, die Bevölkerung, die Mentalität eines Landes, in das man sich dann ja vielleicht auch ein bisschen mit verliebt? Wann haben Sie sich denn entschieden zu bleiben?
Bei mir ging es recht flott. Also ich weiß noch, dass als ich nach Wien kam, stand ich an einem Würstelstand und war erst ein paar Wochen da. Und da war eine Berlinerin, eine Ältere, die hat gesagt, sie ist schon lange in Wien. Und die hat zu mir gesagt, man braucht mindestens 10 Jahre, um sich einigermaßen wohlzufühlen in Wien, weil die Wiener einen nicht mögen, wenn man Deutscher ist. Und bei mir war das aber so, dass ich das von Anfang an eigentlich ganz okay fand, dass die Leute mich nicht so schätzten aufgrund meiner Herkunft. Und ich mochte von Anfang an das etwas Raunzerische, das etwas Negative. Ich habe, da ich ja Rheinländer bin, immer gedacht, das Fröhliche ist so ein bisschen dumm und dieses Negativistische der Wiener ist klug. Inzwischen weiß ich natürlich, dass es nicht so ist. Inzwischen weiß ich, dass Raunzen oft nur des Raunzens wegen praktiziert wird. Und inzwischen schätze ich das Rheinland auch wieder sehr, würde dort aber keinen Urlaub machen wollen.
Mhm. Und mögen Sie denn jetzt Ihr Deutschsein ein bisschen mehr in der Fremde?
Ich bin draufgekommen, dass ich bald nicht mehr wählen darf, weil ich schon zu lange weg bin. Das heißt, ich verliere langsam meine letzten Bezüge zu Deutschland, wenn ich nicht mal mehr mitwählen darf. Mein letzter Bezug ist eigentlich die deutsche Botschaft, wo es extrem kompliziert ist, seinen Pass verlängern zu lassen. Weil man sich im Internet anmelden muss und dann 3 Monate später dann einen Termin hat. Und das ist ganz schwer, sich zu merken. Das heißt, ich vergesse immer
vergesse ständig. Dafür gibt es so eine kluge Einrichtung, die heißt Kalender oder so eine Erinnerungsfunktion am Smartphone.
Ja, ich arbeite noch mit Zetteln.
Und dann löst sich der Kleber am Post-it.
Deswegen verliere ich wahrscheinlich irgendwann aus reiner Unkonzentriertheit meine Staatsbürgerschaft.
Oh mein Gott. Naja, gut, dann könnten Sie ja anfangen, die FPÖ zu verhindern in Österreich, wenn Sie die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen.
Das finde ich tatsächlich. Also ich habe ein paar Deutsche getroffen, die in Deutschland nicht mehr wählen dürfen, aber hier auch nicht, weil sie ja Deutsche sind. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, das ich wirklich auch ganz wichtig finde, dass die Leute, die schon lange an einem Ort wählen, egal wo der Ort ist, dass die dann das komplette Wahlrecht auch in dem jeweiligen Ort bekommen. Weil sonst ist man irgendwann von allen demokratischen Prozessen losgelöst und hat nur noch steuerliche Pflichten, aber gar keine Rechte
genau.
mehr.
Genau, und im schlimmsten Fall in der Konsequenz löst man und verabschiedet man sich dann gleich ganz von der Demokratie. Das will ja auch keiner.
Genau, das will ich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Nein,
lieber
natürlich
Dirk Stermann, ja. Ich merke schon, es wird ein wunderbarer Schlagabtausch heute und ein bisschen dieses leicht Grantlige fängt schon an bei Ihnen. Also das freut mich. Das heißt, Sie sind kompetent für Österreich. Unser Sommerspezial heute an diesem Sonntagmorgen. Gleich mehr mit Ihnen. Sie hören den HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und Dirk Stermann, Kabarettist aus Österreich und unser Kopf heute bei unserem Sommerspezial. Denn wir wollen ja wissen, wohin fahren die Hessen am liebsten, haben uns erkundigt und herausgefunden, Österreich gehört dazu, das Land der Berge. Österreich besteht, glaube ich, fast nur aus Bergen, oder? Herr Stermann, wie viel sind 60% der Staatsfläche sind Berge?
Das habe ich nie nachgezählt. Könnte natürlich hinkommen, theoretisch. Aber auch wir haben Flachland. Es gibt das Burgenland, es gibt flache Gegenden in Niederösterreich, die dann oft in die Schlagzeilen kommen, weil Familienväter ihre Familie im Keller einsperren. Also sowas haben wir auch alles. Also wir haben nicht nur Berge.
Aber
vor allem haben wir wahnsinnig viele Seen und da ist Österreich ganz weit vorne.
Dann brauchen wir natürlich jetzt gleich Ihre Tipps. Was sind die besten Badeseen? Die Wanderseen, die Schwimmseen, die Ruderseen?
Ja. Ich meine, es gibt ja in Österreich die alte Tradition der Sommerfrische und ich bin jetzt auch drauf gekommen, dass das tatsächlich seine Berechtigung hat. Das hat wirklich etwas in dieser guten, klaren, frischen Luft, der Bergluft, an einem See sitzen und dann in ein Ruderboot springen und aus dem Ruderboot ins Wasser springen. Das kennen die Berliner zwar auch, aber bei uns ist es hübscher ringsherum. Es gibt irre viele schöne Seen. Mein Lieblingssee aktuell ist der Millstätter See in Kärnten. Noch dazu Kärnten, wo ich jahrelang Auftrittsverbot hatte, aufgrund der FPÖ-Regierung dort. Trotzdem, inzwischen bin ich drauf gekommen, es ist tatsächlich ein wahnsinnig schönes Bundesland. Und der Millstätter See ist so touristisch ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil die haben keinen Wintertourismus und aus dem Sommer müssen sie ihr ganzes Geld beziehen. Aber der Sommertourismus ist so ein bisschen wie in den 70er Jahren stecken geblieben. Das hat für die Millstädter den Nachteil, dass weniger Leute kommen.
Alles noch so in Orange- und Brauntönen.
Ja, so, es gibt schon noch diese ganzen alten Villen, die ganzen alten Seevillen, das gibt es schon noch. Aber so insgesamt hat man das Gefühl, man ist so ein bisschen in einer Zeitschleife. Das hat den Nachteil für die Millstädter, dass weniger Leute kommen. Den Vorteil für die, die kommen, aber dass weniger los ist. Und ich bin teilweise der Einzige in diesem wahnsinnig großen See in der Hochsaison und schaue mich um und sehe niemanden sonst im ganzen riesigen See außer mir selbst. Und das ist natürlich ein großer Luxus.
Allerdings, das kann man wohl sagen. Also würde ich jetzt an den Millstätter See reisen, wüsste ich, dieser kleine nasse Kopf in der Mitte des Sees, dass
das muss ich sein. Genau, genau. Das bin ich. Genau. Es ist wirklich schön und kitschig. Es ist wahnsinnig kitschig, weil es gibt die Millstätter Alm, die eine der schönsten ist, die ich kenne. Und dann steht man oben auf der Alm. Daneben ist die Sennerin, die aus dem Fenster ruft: Möchtest du ein Stück Brot? Das ist gerade frisch gebacken.
Ach komm, das gibt's doch nicht in Österreich.
Das ist wirklich so. Und dann geht man hin und dann stellt man fest, die Sennerin ist eigentlich eine Sozialarbeiterin aus Graz, die aber den Sommer über Butter macht. Also es ist alles total politisch korrekt, gute, frische Bioprodukte, nette Menschen. Man darf mit ihnen halt manchmal nicht über Politik reden, aber es geht ja auch im Urlaub.
Gibt es noch andere No-Gos für Touristen auf der Alm in Begegnung mit der Sennerin?
Ja, okay. Für Deutsche wäre es grundsätzlich gut, so zu tun, als wären sie nicht Deutsche.
Das fällt uns, glaube ich, schwer.
Ja, ich weiß, das fällt auch mir schwer. Aber es ist wirklich tatsächlich wahnsinnig schön. Und dann gibt es einen See gleich daneben, der Weißensee, der bei den Holländern sehr beliebt ist, weil die machen ja immer diese Grachten-Schlittschuhrennen. Mhm. Und weil die Grachten aber durch den Klimawandel nie mehr zufrieren, fahren die dann tatsächlich geballt, die ganzen Holländer, an den Weißensee und machen dort ihre Veranstaltungen im Winter. Die wissen, dass das wahnsinnig schön auch ist. Und wenn Sie alle dann, liebe Hessen, an den Weißensee fahren, dann denken Sie sich bestimmt, das ist irre schön und das ist auch
aber
gut, dass Sie dann dort sind, weil dann
Holland.
Bin ich immer noch der Einzige am Millstätter See.
Aber jetzt haben Sie gerade eben in so einem Nebensatz gesagt, ja, mir fällt das manchmal auch schwer, so ein bisschen zu überspielen, dass ich Deutscher bin. Woran merkt denn der Österreicher, okay, das ist eine deutsche Familie?
Na, früher am ADAC-Atlas auf der Rückbank, man erkennt sie uns natürlich immer an der Sprache, auch mich, obwohl ich jetzt schon so lange da bin. Aber auch da gibt es gute Nachrichten. Die Deutschen sind inzwischen in Österreich die größte Ausländermehrheit. Also früher waren es die Jugoslawen, durch den Zerfall Jugoslawiens sind es jetzt die Deutschen. Das heißt, die Österreicher sind inzwischen viel gewöhnter an Deutsche. Als ich nach Österreich kam vor 30 Jahren, gab es FS1 und FS2, das waren die beiden Fernsehsender, die inzwischen ORF1 und ORF2 heißen. Und sonst gab es gar nichts bei uns. Es gab kein Privatfernsehen und nichts. Und jetzt gibt es natürlich aber seit vielen Jahren auch deutsches Fernsehen hier zu empfangen und auch das erleichtert den Österreichern, sich nach und nach an die Deutschen zu gewöhnen, weil sie im Fernsehen dann auch Deutsche sehen und dann manchmal denken, ach, ganz okay, Typen.
Okay, das ist doch beruhigend. Also da ein Dank an das Fernsehen, weil das ja auch was zur Völkerverständigung, wie ich jetzt gerade verstehe, hier letztendlich
beiträgt. Und auch der Mauerfall war ganz wichtig, weil plötzlich die Deutschen nicht mehr die reichen Touristen waren, sondern plötzlich waren die Deutschen die niederen Dienste verrichtet haben. Es gibt in Tirol ganze Täler, wo alle Zimmermädchen Ostdeutsche sind und alle Taxifahrer Ostdeutsche sind und alle Liftwarte Ostdeutsche sind. Und dann haben die Österreicher plötzlich sich reicher gefühlt als die Deutschen, das war auch gut.
Waren Sie denn als Kind schon oft in Österreich?
Also ich weiß, dass als mein Bruder geboren wurde, der ist 4,5 Jahre jünger als ich, da sind wir nach Kärnten gefahren und der war Baby und ich war halt 4,5. Und am Wörthersee war das, auf einem Bauernhof haben wir gewohnt, der hatte so einen Pool. Und der Bauer hat dann irgendwann mich mitgenommen in den Stall und hat ein Schwein geschlachtet. Und das war furchterregend. Und ich musste dann tagelang an einer riesigen Tonne vorbeigehen, die bis oben hin voll war mit Schweineblut. Und das war mein erster Österreich-Eindruck. Und da hatte ich das Gefühl, Österreich ist ein bisschen ein merkwürdiges, unheimliches Land.
Das ist ja meine Geschichte, wo wir als Kinder nach Österreich mussten und dann stundenlang in dieser sengenden Sonne wandern durften. Und dann am Ende alle vier den Hund trugen, weil der noch erschöpfter war als wir. Geradezu harmlos. Dirk Stermann, ich freue mich, dass Sie unser Gast heute sind beim hr3 Sonntagstalk. Denn wir haben ein Sommerspezial. Wir stellen die beliebtesten Urlaubsländer vor. Und dazu gehört eindeutig Österreich. Und dann müssen wir gleich noch mal einsteigen über die No-Gos der Deutschen in Österreich, ja?
Ja.
Hier ist der hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und Dirk Stermann, Kabarettist und Journalist, der seit fast 30 Jahren in Österreich lebt. Und in Ihrem Buch, Herr Stermann, 6 Österreicher unter den ersten 5, haben Sie ja vor ein paar Jahren über Ihr Ankommen als Deutscher in unserem südlichen Nachbarland Österreich geschrieben und erstaunt festgestellt, dass Österreicher sich schon als Kind ganz, ganz früh Gedanken über Deutsche machen. Woran liegt das eigentlich? Ist das so eine Art Minderwertigkeitskomplex des kleineren Nachbarn?
Ja, das wäre ja simpel. Also wenn es nur den Minderwertigkeitskomplex gäbe, wäre es überhaupt kein Problem. Damit könnte man ja umgehen. Das Problem ist grundsätzlich immer, dass es beides gibt, nämlich gleichzeitig einen Minderwertigkeitskomplex und eine Arroganz. Das zusammen ist ja beinahe was Psychotisches, muss man sagen. Weil wenn jemand das Gefühl hat, er ist was Kleineres, dann kann man mit dem ja ganz lieb umgehen. Wenn der aber gleichzeitig denkt, er ist weniger wert, aber mehr wert. Beides gleichzeitig, das ist halt etwas kompliziert. Und das ist das Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich. Aus österreichischer Sicht finde ich das auch nachvollziehbar, weil Wien immer eigentlich die wichtigste deutschsprachige Stadt war. Über Jahrhunderte waren die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, waren Österreicher. Und dann irgendwann kommen diese depperten Preußen und werden dann so wichtig und das alte K&K-Reich gerät ins Hintertreffen und dann ist ein Krieg und dann verlieren sie alles und dann sind sie plötzlich so ein klitzekleines Land und Wien ist noch dazu dann das große alte Wien irgendwie in der Sackgasse des Westens und man ist an der Grenze zum Ostblock jahrelang und kein Mensch kommt mehr und interessiert sich für uns und das verstehe ich schon, dass man dann ein bisschen grantig auch wird und das Verhältnis zu Deutschland etwas merkwürdig findet. Und weil sie sich kulturell auch überlegen fühlen, sie fühlen sich sprachlich und musikalisch überlegen. Und man muss ja auch sagen, dass sie alle schön sprechen können. Und dadurch, dass sie so schön sprechen, hört man oft gar nicht hin, was sie sagen. Und auch das ist sehr clever von ihnen.
Aber um die Herzen der Österreicher zu erobern, gibt es ja sicherlich Brücken, die man dann schlagen kann. Welche würden Sie denn empfehlen? Und auch um Minderwertigkeitskomplexe vielleicht zu überbrücken.
Naja, ich glaube, also ich kann es nur konkret sagen. Ich weiß,
wie haben Sie es gemacht?
Na, ich habe es gemacht durch Penetranz. Akzeptanz durch Penetranz. Also ich bin einfach immer da geblieben. Also was ich weiß, ist, dass was Österreicher im Tourismus jetzt und die meisten Hessen dann, die Sie jetzt ansprechen, kommen ja wahrscheinlich nur zum Urlaub und nicht um zu bleiben. Da mögen Österreicher es nicht so gern, wenn sie belehrt werden über Dinge, die sie besser wissen. Eine Hoteliersfrau aus Tirol hat mir mal gesagt, sie ist über 1500 Meter und die deutsche Touristen haben gesagt, Kakerlaken seien am Zimmer gewesen. Und dann hat sie gesagt, wir sind auf über 1500 Meter, Kakerlaken können hier gar nicht leben. Und die Deutschen haben darauf bestanden, dass Kakerlaken sind. Und dann hat die Hoteliersfrau sich bei mir wahnsinnig aufgeregt über diese vollkommen depperten Deutschen, die so tun, als gäbe es Kakerlaken, die auf 1500 Meter überhaupt überleben können.
Was natürlich völlig absurd ist, weil bei 1499 Metern sagen die Stopp.
Gehen die nach Hause, genau. Stopp, wir gehen nach Hause, genau.
Wir drehen um. Wie kommt man an in einer Gesellschaft? Sie haben sich beruflich dort verankert. Sie haben gesagt, Sie sind einfach geblieben. Oft funktioniert das ja über die Küche. Man sitzt gemeinsam, man kocht gemeinsam, man isst gemeinsam. Könnte das ein Schlüssel sein?
Ich war am Anfang in einer WG vor 30 Jahren und durfte dort nie Kaffee machen, weil die Österreicher zu mir immer gesagt haben, wir kennen schon deutschen Kaffee. Ihr nehmt immer eine Bohne pro Liter. Das durfte ich dann halt nicht. Und dann habe ich irgendwann mal Kaffee gemacht und habe den unglaublich stark gemacht, sodass dann auch die Wiener in meiner WG den kaum mehr trinken konnten, weil er so stark war. Damit habe ich, glaube ich, ihr Herz erobert, dass ich mich das traue und dass Deutsche auch starken Kaffee trinken können.
Und Wiener Melange ist noch angesagt zu jedem Frühstück, oder?
Ja, Melange ist einfach ein sehr angenehmes Getränk, weil es durch den Milchschaum ja ein weicheres Getränk wird. Und Milchschaum ist nicht so banal wie Milch oder Kaffeesahne. Mhm. Das ist ein gutes Getränk. Also grundsätzlich, auch für die, die noch nie in Österreich waren, sei gesagt, die Küche ist fantastisch natürlich, weil sie sich zusammensetzt aus vielen großen Küchen, der italienischen, der ungarischen, der tschechischen. Geil. Und der alpenländischen. Ja, es ist alles sehr gut. Kaffee natürlich fantastisch, weil die Türken uns zwar nicht erobert haben, aber Gott sei Dank den Kaffee dagelassen haben damals. Leider, das ist der einzige etwas Nachteilige, wenn man Budapest kennt, dann weiß man ja, dass die auch guten Kaffee haben, weil die Türken kamen. Die haben aber auch heiße Bäder, nämlich die türkischen Bäder. Und die haben wir nicht, weil die Türken es eben nicht in die Stadt geschafft haben. Das ärgert mich ein bisschen. Hätte man sie kurz mal reinkommen lassen, wenigstens die türkischen Bäder bauen lassen und dann hätte man ja wieder gewinnen können, gegen sie raushauen können. Das ist der einzige Nachteil bei uns, aber damit können wir gut leben.
Und man tröstet sich dann am besten mit einem Strudel und Schlagobers, oder? Über so etwas
ja,
hinweg.
Milliram-Strudel, das kennen Sie ja wahrscheinlich auch noch dann von Ihren Wanderungen. Milliram-Strudel mit Vanille, mit warmer Vanillesoße drüber.
Auf, das ist gemein. Ja, dann nimmt man wieder zu. Weiß. Okay, ich schaffe meine Waage ab. Bis gleich, Dirk Stermann, unser HR3 Sommer-Special Österreich. Und die Küche ist fantastisch. Ich gehe gleich mal in die HR-Kantine. Unser Gast des Tages ist heute Dirk Stermann, deutscher Journalist, Kabarettist und Buchautor, lebt seit vielen, vielen Jahren in Wien, hat Fernseh- und Radiosendungen moderiert beim ORF. Und in unserem Sommerspezial stellen wir ja immer die liebsten Reiseländer der Hessen vor. Wir waren schon in Kroatien, auf Malle, Niederlande, Italien und Schweden und heute im Fokus eben Österreich. Und Herr Stermann, wie lebt man dort also? Zum Beispiel ein bisschen Alltagserfahrung. Die Menschen, zahlen die zum Beispiel eher Miete oder Kreditraten ab für ihr Eigenheim? Macht es einen Unterschied, ob man in der Stadt oder auf dem Land wohnt? Wie sieht da aus, der Alltag in Österreich?
Das kommt darauf an, ob man in einer Stadt wohnt oder am Land wohnt. Und in Wahrheit gibt es ja nur anderthalb Städte, nämlich Wien. Und irgendwann kommt dann auch Graz, weil Wien hat so knapp 2 Millionen Einwohner, Graz hat 300.000 Einwohner. Dort gibt es natürlich überwiegend Mietwohnungen und am Land gibt es halt, so wie in Deutschland, nehme ich mal an, auch die Einfamilienhaussiedlungen. Es gibt zum Beispiel Niederösterreich, das ist das große Flächenbundesland rings um Wien. Die haben gar keinen Geschmack, was Häuser betrifft. Die haben unglaublich hässliche Häuser. Und dann gibt es aber die im Westen, werden die Leute in Österreich reicher, also Tirol und Vorarlberg und Salzburg. Und dort sieht man dann sehr schöne, sehr liebevoll hergerichtete alte Bauernhäuser und sehr schöne Wohnsiedlungen. Aber rings um Wien ist es eigentlich sehr hässlich.
Also die Häuser. Sie empfehlen, in der Stadt zu bleiben, ja?
Ja, in Wien wiederum eben alles wahnsinnig schön. Natürlich irrsinnig tolle Gebäude, ein Feuerwerk der Geschichte. Es ist ja sehr alt, Wien, und man sieht alle Epochen. Es hat nicht ganz so diesen Charme von Prag, das gebe ich auch zu, aber es ist...
Es geht in die Richtung.
Ja.
Gleichberechtigung in der Ehe. Wenn man nochmal auf die Arbeitszeiten schaut, sind beide berufstätig in Österreich? Männer und Frauen?
Auch da ist es unterschiedlich. In Wien überwiegend ja. Und in den Städten, in den Niederösterreich zum Beispiel. Ich mache jetzt ein Bashing von Niederösterreich. Aber das ist katholisch geprägt. Der Bauernbund redet dort mit. Die Kirche hatte früher lange Einfluss. Das heißt, dass die Kindergärten zum Beispiel in Niederösterreich um 12 Uhr dicht machen. Was wiederum für Frauen es in der Regel sehr schwer macht.
Sagen wir fast unmöglich zu arbeiten.
Unmöglich, genau.
Um dann das Mittagessen auf den Tisch zu bringen und die Kinder natürlich abzuholen. Klar.
Genau.
Gibt es Elternzeit und Elterngeld?
Gibt es alles, ja. Gibt es. Für mich nicht, weil ich ja freiberuflich bin. Also ich konnte auch in Karenz immer gehen, aber ohne Bezüge. Aber normalerweise ist das sehr üblich und es ist auch in Österreich so, dass immer mehr Männer in Karenz gehen.
Hier gibt es ja immer noch mal die Diskussion um die Krippenplätze, ausreichend Kindergärten. Wie wird das diskutiert in Österreich?
Ich wohne ja in Wien, im Roten Wien, dem legendär Roten Wien. Und das Rote Wien hat den Namen daher, weil es nach dem Ersten Weltkrieg sozialistisch regiert wurde von Anfang an und tatsächlich eine sehr soziale Stadt war, so eine Art Vorbildfunktion hatte für alle großen Städte der Welt. Und von überall sind sie gekommen, um sich anzuschauen, wie geht das, wieso haben jetzt plötzlich arme Leute auch einen Kindergarten im Hof stehen und wieso gibt es jetzt gute Küchen und warum ist die Kindersterblichkeit weg und wieso machen die Reichen damit, dass sie eine sogenannte Sektsteuer zahlen, damit die Armen auch was haben vom Leben. Und das hat Wien heute noch immer, sodass zum Beispiel ich, der ich ein gut verdienender Mann bin, ich habe einen kleinen Buben gerade, der ist 18 Monate und der geht zur Tagesmutter und das ist gratis, weil die Gemeinde Wien zahlt sowas.
Das ist natürlich nicht schlecht.
Aus deutscher Sicht unglaublich.
Sie machen uns gerade ein bisschen neidisch. Sie merken das an diesem leichten Luftzug.
Das verstehe ich. Das war auch das Ziel.
Hort- oder Ganztagsschule, was heißt das dann für die Kinder, wenn sie etwas älter sind und aus dem Kindergartenalter heraus? Gibt es eine gute Versorgung mit Ganztagsschulen?
Ganztagsschulen ist ein bisschen ein Problem, aber die meisten Schulen bieten Nachmittagsbetreuung an. Das ist ein heikles Thema in Österreich, das sehr umstritten ist.
Genau, das wird nämlich ganz schön lebendig diskutiert. Aber Sie merken schon, ich habe hier so eine Art Fragenkatalog für Sie, lieber Herr Stermann, ob Sie wirklich auch Tourismusminister dann werden können, ob Sie sich dafür eignen und bis zum Schluss die Fahne hochhalten für das Land, was Sie so lieben.
Ich hoffe, dass ich von der Republik Österreich dann irgendwie zumindest eine kleine Anstecknadel bekomme nach dieser Sendung.
Also ich gehe mal von dem Titel aus. Ja, wie viel gibt es? 870 kann man in Österreich erlangen, also da müsste doch was drin sein.
Ja, ich habe jetzt schon mehrere Laudatii gehalten für Kollegen, die ausgezeichnet wurden im Rathaus, also entweder von der Gemeinde Wien oder von der Republik Österreich. Und ich habe dann auch immer gesagt, ob das jetzt, weil ich Deutsche bin, für mich die einzige Chance ist, bei einer Ehrenverleihung dabei zu sein, wenn ich die Laudatii erhalte. Und mir wurde jetzt aber gesagt, dass ab Mitte 50 die Chance ganz gut ist, auch für Deutsche, dass ich irgendwas mal jetzt bekomme. Vielleicht den kleinen goldenen Rathausmann oder so.
Ja, so was. Also wir reden ja nicht hier vom Magister und Bachelor und Doktortitel und sowas Banalen, sondern was für Titel werden dann verliehen? Hofrat, Bergrat oder
Kammerschauspieler, alles Mögliche. Also es ist auch bei uns so, dass in Österreich das zum Beispiel Gymnasiallehrer heißen bei uns Professor. Mhm. Ja, das ist der offizielle Titel und das hing damit zusammen, dass die Lehrer mal mehr Geld wollten, als noch der Kaiser war. Und dann hat der Kaiser gesagt, na, Geld gibt's keins, aber wenn ihr wollt, könnt ihr den Titel Professor bekommen. Und deswegen muss in Österreich jeder Schüler am Gymnasium zu seinem Lehrer sagen, Herr Professor.
Wie trägt man denn eigentlich diese Titel? Angenommen, man ist jetzt so ein bisschen titelaffin und hat viel geleistet für die österreichische Gesellschaft, bekommt den einen oder anderen verliehen. Die werden alle vor dem Namen getragen natürlich, ne?
Die werden vor dem Namen getragen und in der Regel liest man dann die ganze Palette nur auf Grabsteinen. Auf Grabsteinen ist es dann üblich, dass man das alles nochmal auflistet. Und darum sind die Grabsteine teilweise sehr groß, weil es unglaublich viele Titel sind.
Okay, ich freue mich, lieber Dirk Stermann, dass Sie uns heute begleiten bei unserem HR3 Sonntagsspezial zum Thema Österreich, dem Land von Mozart, wen haben wir noch? Franz Liszt, ne? War doch, glaube ich, auch dabei. Strauss.
Wobei Liszt eigentlich, glaube ich, Ungar war.
Ja, Maler, genau. Aber natürlich. Der nachher dann, glaube ich, in Österreich, ich muss es meine Mutter nochmal fragen, die geht freitags immer in den Opernhaus.
Beethoven hatte 85 Adressen in Wien.
Ja, genau.
85 Mal umgezogen, unglaublich.
Da ist doch bestimmt gleich so eine Tafel an jedem Haus dann.
Genau, deswegen. Also man sieht ununterbrochen Häuser, wo draufsteht, hier wohnte Beethoven.
Ja, also wenn Beethoven draufsteht, dann wissen Sie ja, heute ist unser Urlaubsspezial beim HR3 Sonntagstalk Österreich mit Dirk Stermann. Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Heute unser Sommerspezial Österreich mit Dirk Stermann, Kabarettist, Fernsehmoderator, Buchautor, in Wien lebend, seit Ende der 80er Jahre. Österreichisch, was ist das eigentlich, Herr Stermann? Dialekt oder eine eigene Sprache?
Es ist eine eigene Sprache. Das ist, wenn man den Duden aufschlägt, ist es dann ganz oft so, dass Bezeichnungen dort genannt werden für Deutschland und für Österreich. Also es gibt in Deutschland, in Österreich, aber auch, was weiß ich zum Beispiel, das Radio sagt man in Deutschland, in Österreich sagt man der Radio. Und beides gilt dann, aber wenn du in der Schule dann schreibst der Radio, dann gilt es. Weil es österreichisch ist.
Genau, also
übrigens ganz gerne, nur weil ich das gestern mit einem Freund, Entschuldigung, nur weil ich darüber gesprochen habe, mir war das gar nicht klar, aber er hatte vollkommen recht, weil er hat gesagt, weißt du, was das Trennende zwischen Deutschen und Österreichern ist? Ihr Deutschen geht zur Schule, sagt er immer, wir Österreicher gehen auch hinein.
Hinein, ja, stimmt.
Darum hält er die Österreicher für
gebildet. Deswegen seid ihr auch schlauer, genau. Also Topfen heißt Quark bei uns. Zuckerl ist bei uns der?
Zuckerl ist eine Süßigkeit, also Bonbon.
Und die Dätschen?
Dätschen ist ein, wie sagt man denn in Deutschland?
Ne? Aua, sag's doch schon!
Ja,
aua,
so ein,
Ohrfeige!
Ohrfeige, ja genau. Ja. Na, wobei da sagen wir eigentlich, Ohrfeige ist eigentlich Watschen bei uns. Also zumindest in Wien. Dätschen ist, glaube ich, eher so eine Verletzung, die man zufügt.
Ah, okay, wie eher sowas wie ein blauer
Fleck. Aber ich habe jetzt einen ganz neuen Wiener Begriff gelernt, den ich auch nicht kannte, von einem auf sehr wienerisch singenden jungen Supermusiker, der Voodoo Jürgens heißt, was auch schon ein guter Name ist. Voodoo Jürgens, und der hat in einem Lied gesungen über
Gott,
den Sheriffstern, Wüstern-Sheriffstern. Und dann habe ich gesagt, was ist der Sheriffstern? Und dann hat er gesagt, Sheriffstern ist, wenn du die Brustwarze ganz umdrehst. Das ist dann ein Sheriffstern.
Aua.
Also, ja.
Aua. Naja, gut, das ist der eigene Humor der Österreicher, muss man nicht verstehen. Ich habe jetzt gelacht, aber richtig verstanden habe ich es, glaube ich, nicht. Was ist sonst Ihr Lieblingswort in Österreichisch?
Wenn ich ganz ehrlich bin, das, was ich ganz am Anfang nicht verstanden habe, ich habe nicht gewusst, was die meinen, weil eine Freundin in dieser WG telefonierte und sagte dann Papa am Ende.
Ja, Papa.
Dann habe ich gesagt, wieso sagst du deinen Vater am Ende? Und dann hat sie gesagt, nicht Papa, sondern es ist Papa und Papa ist eben Tschüss.
Und das kann aber bis zu 500 Mal gehen. Ich habe eine Freundin in Wien, die sagt immer Papa, Papa, Papa.
Genau, die Freundin wird wahrscheinlich sogar sagen, und das ist, unterscheidet Deutsch und Österreicher auch sehr, weil Österreicher neigen dazu, viele Verabschiedungsfloskeln hintereinander zu sagen. Also in der Regel sagt der Österreicher, also grüß dich, Servus, Papa. Also diese drei verschiedenen, und manchmal sagen die jetzt auch noch, weil sie ja alle auch internationaler sind, Tschüss auch noch dazu. Also grüß dich, Servus, Papa, Tschüss.
Ciao.
Und das dauert einfach stundenlang, eine Verabschiedung dadurch.
Und Sie bleiben dann noch in der Leitung oder ich lege da manchmal schon auf?
Ich lege nie auf. Ich mag das ja. Ich finde das ja hübsch.
Muss man sich in den Klang einer Sprache verlieben, um auch das Land zu mögen?
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man das begreift. Also das was für uns Deutsche so, also der Österreicher redet weniger, also das ist jetzt sehr klischeehaft, was ich sage, aber es stimmt, weil es gibt auch Untersuchungen, die das belegen. Der Österreicher redet viel länger, wenn er Gespräche führt, als der Deutsche, weil der Deutsche in der Regel, im Klischee, aber auch in der Regel tatsächlich redet, um eine Information weiterzugeben. Und der Österreicher redet in der Regel, um zu reden, weil das gefällt ihm gut. Und
um sich reden zu hören oder auch?
Um sich reden zu hören, genau. Und um sich reden zu hören und auch mit der Sprache zu prahlen ein bisschen. Und das macht der Deutsche nicht. Der Deutsche ist irgendwie konsequenter und klarer, strukturierter. Darum tun sich Deutsche und Österreicher oft schwer im Gespräch, weil der Österreicher niemals so klar in der Regel Ja und Nein sagen würde. Er würde es verklausulieren, sodass der Deutsche bei einem Nein, was der Österreicher meint, das Gefühl hat, eigentlich meint er Ja und das ist etwas kompliziert.
Dann gibt es Missverständnisse, genau.
Es gibt Missverständnisse, genau.
In der Integration und in der Integrationspolitik heißt es ja immer, Sprache ist der Schlüssel für die Integration. Ja, es werden Sprachkurse angeboten, es werden die neuen Inländer angehalten, Sprachkurse tatsächlich eben auch zu besuchen. Es gibt Sprachtests. Braucht man die Sprache, um anzukommen in einem Land?
Ja, ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man es versteht. Ich glaube, man muss jetzt nicht im jeweiligen Idiom auch reden können, aber ich glaube, es ist ganz vorteilhaft, wenn man jeweils immer versteht, was der andere sagt. Das, glaube ich, ist schon sehr gut.
Ja, kann auf jeden Fall nicht schaden. Und das sagt Dirk Stermann, Deutscher in Österreich, Kabarettist, Autor und Journalist. Wir stellen ja heute Österreich näher vor, eines der liebsten Urlaubsländer der Hessen. Und gleich sprechen wir über die Weltoffenheit Österreichs mit seiner bewegenden Geschichte. Ich bin Bärbel Schäfer, hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ganz so verwirrend ist das Land, was wir heute in unserem HR3 Sonntagstalk-Spezial vorstellen. Nicht Österreich gehört zu den beliebtesten Urlaubsländern der Hessen. Und das machen wir heute alles mit Dirk Stermann. Der lebt seit, ich glaube, den 80ern in Wien und erobert dort die Kabarettbühnen, moderiert im Fernsehen. Und Herr Stermann, Österreich war ja lange ein Vielvölkerstaat, als Österreich-Ungarn eine richtige europäische Großmacht. Lange her, andere Zeiten. Aber sind denn die Österreicher, ist Österreich deswegen offen, weltoffen für Neuankömmlinge, für viele Nationalitäten und Mentalitäten?
Es sind viele Mentalitäten da und wenn man das österreichische Telefonbuch sich anschaut, sieht man unglaublich viele Nationalitäten in den Namen vereint. Und zwar Namen, die schon seit Jahrhunderten teilweise in Wien leben. Aber es ist so wie in allen Städten, wo eine große Fluktuation herrscht, dass die, die da sind, teilweise auch ein bisschen Angst davor haben, dass noch mehr andere kommen.
Im Dezember 2016 hat ja ganz Europa eben auch den Atem angehalten, ob die rechtspopulistische FPÖ die neuen Bundespräsidenten dann stellt. Aber gewonnen hat dann ja der grüne Van der Bellen. Also es ist ja auch eine sehr politische Zeit in Österreich.
Ja. Es war auch interessant zu sehen, weil es waren unglaublich viele Journalisten aus aller Welt da, die eben berichten wollten oder dachten, dass sie davon berichten werden, zum ersten Mal in Europa wieder ein rechter Präsident. Mhm. Und da sind die alle mit hängenden Köpfen quasi wieder nach Hause gefahren, weil stattdessen war zum ersten Mal in der Geschichte ein grüner Präsident. Aber es war natürlich ums Arschlecken knapp. Es war, ich weiß nicht, ich glaube, am Ende waren es dann, glaube ich, 6% Unterschied knapp zwischen den beiden. Und es war ein sehr aufgeregter Wahlkampf. Es war ein sehr langer Wahlkampf. Und das Land war tatsächlich, hatte ich das Gefühl, sehr gespalten. Und es gab von beiden Seiten Unerbittlichkeiten, die sich aber jetzt schon wieder ein bisschen gelegt haben.
Also hat sich das ein bisschen wieder angenähert, weil ich meine, diese Diskussion um den Rechtspopulismus gab es ja auch schon zu Zeiten von Jörg Haider. Das ist ja etwas, was immer wieder auch aus Österreich kommt und auch aufpoppt.
Ja, weil wir halt auch in Österreich, anders als die Deutschen, tatsächlich so Rechte haben, die das sehr geschickt machen. In Österreich ist das Land aufgeteilt seit dem Zweiten Weltkrieg zwischen Rot und Schwarz. Wenn du in einem bestimmten Bundesland bist und das falsche Parteibuch hast oder deine Familie das falsche Parteibuch hat, dann hast du Nachteile. Also in Wien musst du rot sein, in Niederösterreich musst du schwarz sein.
Das ist auch heute noch so, würden Sie sagen.
Das wird schon langsam aufgebrochen, weil es so richtig funktioniert es nicht mehr. Aber die Tendenz ist schon noch immer da. Und da hatte es die FPÖ immer schon leicht, dann zu sagen, schaut euch das an, die teilen sich das Land untereinander auf. Und was ist mit uns, den ehrlichen, anständigen?
Und die da mit sind der anderen Leute Farbe. Und wo liegt Ihr Parteibuch? Ich meine, wenn man eine Sendung im österreichischen Fernsehen dann moderiert, dann müssen Sie doch bestimmt auch eins haben. Im Nachtschränkchen? Nachtkastau?
Ich bin ja nicht wahlberechtigt hier.
Sie haben ja auch gar keine österreichische Staatsbürgerschaft.
Darum ist mein Nachtkästchen nur angefüllt mit guter Literatur. Mit Kondomen und Literatur, genau.
Beruhigen.
Genau.
Also, Politik in Österreich. Nochmal würde ich ganz gerne auf den Punkt zurückkommen. Haben Sie das Gefühl nach der Wahl von Alexander Van der Bellen zum Bundespräsidenten, dass sich die Bevölkerung wieder annähert, dass sich diese Spaltung der Gesellschaft ein bisschen verringert?
Ich würde es mir schon wünschen, weil das war wirklich zu aufgeregt in Österreich, muss ich sagen. Aber ich selber auch. Ich habe das auch als zu aufgeregt empfunden.
Aber Österreich hat keine hohe Arbeitslosenquote zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal auf die Jugend schaut in Spanien, in Portugal, in Italien. Also all diese Argumente sind dann ja eigentlich nicht greifbar. Worauf basiert das denn dann?
Ja, auf einer diffusen Unzufriedenheit. Das ist ja in vielen Gegenden der Welt so. Also Österreich gehört immer zu den 10 reichsten Ländern der Welt. Wir haben eine relativ überschaubare Arbeitslosigkeit. Wir haben Wien wird, ich weiß jetzt nicht seit wie vielen Jahren hintereinander zur lebenswertesten Metropole der Welt gewählt. Da gibt es immer so Wahlen zwischen, da machen so ein paar hundert internationale Menschen mit, die halt die ganze Welt kennen und da wird dann immer gewählt und da ist dann in Wien immer vor Zürich und Vancouver. Und dann denkt man sich auch, wenn du jetzt in Wien bist, und die FPÖ dann plakatiert, Wien ist völlig am Ende und gleichzeitig diese Studie ist, was kann man denn noch machen, als Platz 1 in der Welt zu sein? Das ist schon schwierig. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Leute ein diffuses Gefühl haben von Unverständnis. Sie haben das Gefühl, dass andere mehr haben als sie und Neid ist in Österreich natürlich genauso verbreitet wie in jedem anderen Land. Vielleicht sogar noch eine Spur mehr. Also ich weiß zum Beispiel, dass es gibt ein sehr interessantes Buch. Als die Nazis nach Wien kamen, hat die Gestapo einen Aufruf gestartet, zu denunzieren.
Das hat sie ja nicht nur in Wien gemacht, aber.
Genau, das haben sie. Aber nur in Wien war es so, dass die Gestapo dann Inserate in den Zeitungen schalten musste. Bitte stopp, wir kommen mit den vielen Denunziationen nicht mehr klar. Es sind viel zu viele. Bitte nicht mehr denunzieren. Wir können nicht mehr. Wir können es nicht mehr bearbeiten. Und ich glaube, das ist schon sehr
typisch. Das spricht jetzt nicht gerade für den Österreicher. Das wäre ein Grund für mich, nicht nach Österreich zu fahren. Aber diese Zeiten sind ja Gott sei Dank
sind vorbei.
Ja. Lieber Dirk Stermann, wir haben hier den HR3 Sonntagstalk und als Journalist und als Autor, der in Wien lebt, müssen wir gleich noch ein bisschen was zu Tradition, zu Mozartkugeln und warum Spielberg nach dem Ort Spielberg vielleicht heißt und ob es wirklich gleichgeschlechtliche Paare auf Ampeln gibt in Wien und all solche kleinen und großen Kuriositäten nochmal besprechen. Ich glaube, der Amadeus Mozart muss da auch nochmal mit rein, okay?
Okay.
Bis gleich. Wien, Apfelstrudelberge, das ist Österreich für mich in 3 Worten. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir stellen Ihnen ja die beliebtesten Urlaubsländer der Hessen näher vor. Heute eben Österreich. Auch jetzt mit Hilfe einer Frau, die Österreich natürlich besser kennt als wir alle. Arabella Kiesbauer. Arabella, was ist für dich Österreich in 3 Worten?
Gemütlich, wunderschön und Lebensqualität.
Machst du Urlaub in Österreich?
Ja, ich mache auch Urlaub in Österreich. Also ich bin ja eigentlich gebürtige Wienerin und lebe in Wien mit meiner Familie. Aber wenn wir Urlaub machen, dann fahren wir aufs Land. Dann fahren wir meistens nach Tirol und gehen so richtig wandern. Das machen wir jetzt auch im Sommer.
Okay, das gibt natürlich stramme Waden und die Kinder machen gerne mit, weil ich weiß von meinen Jungs, wandern, da brauche ich immer wirklich gute Argumente, um sie den Berg hinaufzuschicken.
Du, ja, meine Kinder sind ja Österreicher und die haben wir natürlich dementsprechend schon erzogen, also quasi mit der Muttermilch ihnen das Wandergehen eingeimpft. Aber ich habe das eigentlich so gemacht, dass ich am Anfang immer wirklich diese tolle Geschichten erzählt habe beim Wandern, was für mich doppelt anstrengend war natürlich, aber für die Kinder eine Faszination. Und mittlerweile, muss ich sagen, braucht es die Geschichten nicht mehr. Jetzt erleben sie quasi ihr eigenes Wanderkino.
Und außer Tirol, was sind deine liebsten Ausflugsziele? Welche Seen, welche Regionen kannst du empfehlen?
Du, also natürlich als Wienerin muss ich Wien lobend erwähnen. Wien ist eine wunderschöne Stadt, was die Architektur betrifft, traumhaft schön, wirklich sehenswert. Da brauchst du keinen Architekturkurs mehr belegen, sondern einfach mit offenen Augen durch die Stadt gehen und dir die Häuser ansehen. Selbst die U-Bahn-Stationen sind ja bei uns von einem ganz, ganz berühmten Jugendstil-Architekten, dem Otto Wagner, gemacht. Also wirklich Kultur en passant. Also Wien muss ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Ist aber auch eine moderne Stadt, wo du dir die ganze Nacht um die Ohren schlagen kannst. Also es ist eine tolle Kombination aus alter Tradition und neuem Lifestyle. Was eine wunderschöne Region ist, wo ich auch sehr gerne bin, ist die Steiermark. Vor allen Dingen die Südsteiermark. Dort gibt es wunderbare Weinberge, herrlichen Wein dann dementsprechend. Auch die Buschenschanken, wie wir das nennen, das sind quasi so einfache Lokale, oft mitten in den Weinbergen, wo es wunderbares Essen und eben auch den Wein gibt und man diese traumhaft schöne Landschaft, man nennt das auch die österreichische Toskana, nur damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, bewundern kann. Also das ist auch eine Region, die traumhaft schön ist. Jetzt im Sommer natürlich dann auch das Salzkammergut, muss ich auch erwähnen, mit den vielen Seen. Ganz speziell würde ich sagen, ist mal da zum Beispiel auch die Region um Bad Ischl, wo er nicht umsonst schon unser Kaiser seine Sommerresidenz hatte, mit dem Altausseersee, mit dem Grundlsee, die ganzen Seen, die dort in der Nähe sind.
Wunderschöne Region, ich merke schon.
Ja, also, ich kann, ja.
Du bist
also
eine wunderbare Botschafterin.
Sag mir, wie viel Zeit du hast.
Ja, wir haben noch einige Minuten. Du bist eine wunderbare Botschafterin für dein Land und ich merke, du bist jetzt selbst auch draußen, weil Kinder und Stimmen sind hinten im Hintergrund.
Entschuldige, ja.
Nein, das macht dir, ist ja gut, wenn du auch mal aus dem...
Immer um mich rum, von einem Sonntag ist das so, dass die Familie natürlich... Das
klar, umso...
Die Kinder mögen das gar nicht, wenn ich so lange mit der Bärbel telefoniere.
Umso mehr, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wenn man unabhängig von der spannenden und faszinierenden Architektur in Wien und den Seen, den Regionen, die du gerade genannt hast, nochmal an das kulinarische Österreich denkt.
Ach Gott, ja.
Ich weiß, schlimm.
5 Minuten.
Schlimm für jede Waage. Okay, komm, 3 Sachen, die man unbedingt gegessen haben muss in Österreich.
Ui, das ist wirklich schwer. Natürlich, das Wiener Schnitzel ist ganz klar. Ein Klassiker.
Echten Preiselbeeren, ja.
Soll ich dir was sagen? Das essen eigentlich nur die Deutschen.
Ehrlich?
Also wir essen das nicht mit Preiselbeeren.
Wirklich?
Nein, überhaupt nicht.
Das überrascht mich
No-Go.
Okay.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ihr das alle mit Preiselbeeren essen wollt, aber wir essen das natürlich nicht. Das
und machst du Gurkensalat dazu? Oder was nimmst du dann? Gurkensalat?
Wir essen einen Kartoffelsalat. Das heißt bei uns aber eigentlich ein Erdäpfelsalat. Ja, weil wir sagen zu den Kartoffeln Erdäpfel. Und so isst man das eigentlich, aber ganz ohne Preiselbeeren, ganz ohne Ketchup und natürlich ganz ohne Tunke. Meine Berliner Freunde, die essen das manchmal mit Soße, wo ich sage, ja, um Gottes Willen, das passt ja gar nicht.
Schlimm. Ja, also wenn ich schon merke, ich falle auf als Deutsche, wenn ich Preiselbeeren bestelle zu meinem Wiener Schnitzel.
Du, ja, in Tirol, die haben sich mittlerweile angepasst, dann servieren die das dann.
Woran merkt man denn noch, woran merkt der Österreicher noch, dass da an dem Tisch, das sind bestimmt Deutsche?
Naja, unangenehm würde ich nicht sagen. Wir lieben euch ja, wir schmunzeln dann halt drüber und sagen, aha, eine Apfelschorle zum Beispiel. Das heißt, bei uns obig spritzt eben Kartoffelsalat, Erdäpfel, Aprikosen sind bei uns Marillen. Also ganz, ganz viele Dinge im Kulinarischen, die uns hochheilig sind, die haben einfach im Deutschen einen anderen Namen. Und wenn ihr dann den deutschen Namen sagt, dann schmunzeln wir und denken uns, ja, da könnten wir euch noch ein bisschen Nachhilfe geben.
Und wenn deutsche Frauen sich in Österreicher verlieben wollen, was sollten die unbedingt tun?
Die österreichischen Männer sind sehr gefährlich. Hier ist ja auch einer dazwischen gekommen. Mein Mann ist Wiener. Ja, die haben sehr viel Charme und Schmäh und natürlich wissen, dass ein Kompliment ja doch bei einer Dame ganz gut ankommt. Und was ich zum Beispiel mag, ich stehe sehr noch auf die guten Manieren. Also wenn ein Mann mir die Tür aufhält und mir den Vortritt lässt, wenn ich ins Restaurant gehe, dann auch die Rechnung im Restaurant bezahlt, was zum Beispiel auch so ein netter Zug ist. Ich meine, wir verdienen ja alle unser eigenes Geld und sind wirklich mehr als selbstständig. Aber es gibt einfach Dinge, die sind schön und gehören zur alten Tradition. Also das passiert einem alles, wenn man sich in einen Österreicher verliebt.
Also kein Grund mehr, nicht nach Österreich zu fahren. Und ich bedanke mich ganz herzlich.
Tausend Gründe.
Wir haben nur einige wenige genannt. Es war wunderschön, deine Stimme zu hören, liebe Arabella Kiesbauer. Genieß den Sonntag mit deiner Familie. Familie. Hier ist der HR3 Sonntagstalk, unsere Sommerspezialausgabe über Österreich. Und ich bin Bärbel Schäfer. Ciao. Servus. Ciao. Baba.
Baba. Ah, ja, schau mal, da kann sie ja.
Na, siehst du. Tschüss, meine Liebe. Danke dir.
Gut. Tschüss.
Wir haben noch jetzt einen schönen Gesprächsblock mit unserem Gast des Tages, Dirk Stermann, hier beim HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und lieber Herr Stermann, Sie haben ja seit ungefähr 10 Jahren eine Sendung, die heißt Willkommen Österreich, läuft im ORF. Und in den letzten 2 Stunden haben Sie uns Ihre Wahlheimat Österreich mit Herz und Liebe wirklich näher gebracht. Es ist eines der beliebtesten Urlaubsländer von uns Hessen, aber mal ganz ehrlich, überall in Wien, der Stadt, wo Sie ja leben, Mozartkugeln, Mozartkuchen, Mozartcafé und so weiter. Geht Ihnen und den anderen Wienern das nicht auch manchmal ein bisschen auf die Nerven?
Ja, das ist ja auch verständlich, weil Mozart ja eine Bedeutung hat. Das weiß man ja auch und man weiß auch, dass man damit Geld verdienen kann. Und in Weimar ist es ja auch so, dass jedes Café entweder Goethe heißt oder Schiller heißt. Ne? Und
stimmt.
Jede Buchhandlung und also das ist ja irgendwie ganz verständlich. Also ich glaube, dass es da in Salzburg fast noch nerviger ist. Noch dazu, weil die ja in Wahrheit nur Mozart haben, die Salzburger. Wir haben ja noch alles andere auch hier in Wien.
Wie zum Beispiel die gleichgeschlechtlichen Paare auf der Ampel, stimmt das?
Zum Beispiel, ja, genau. Das gibt es in Österreich nur in Wien. Ich glaube, Köln wollte das auch übernehmen dann. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns jetzt mit dem Live-Ball zusammenhängt. Wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen.
Das ist
ja
der,
in Wien im Jahr der berühmte Live-Ball statt im Wiener Rathaus.
So zugunsten der AIDS-Hilfe, ne?
Genau, wo dann immer alle Verrückten der Welt hinfliegen und sich verrückt anziehen und so tun, als würden sie die ganze Nacht rummachen miteinander.
Steven Spielberg verdankt seinem Nachnamen dem Ort Spielberg in Österreich. Ist das ein Gerücht oder stimmt das?
Das weiß ich nicht. Wenn es dem so sein sollte, dann hat er gut daran getan oder seine Vorfahren den Ort zu verlassen. Weil Spielberg ist einer der ödesten Orte, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Da gibt es eine Formel-1-Strecke und dann gibt es so eine Art Einkaufszentrum. Und ich musste mal in Spielberg auftreten als Kabarettist und habe dann ein Hotel gehabt, als alte Formel-1-Hotel mit vollgesifften Sofas, ganz grauenvoll. Und bin dann rausgegangen zu diesem Einkaufszentrum und habe gesagt, ich wollte mal in den Ort gehen. Wo ist denn das Zentrum? Und dann haben die mich alle angeschaut und haben gesagt, das ist das Zentrum.
Das Einkaufszentrum.
Also Steven Spielberg hat es auf jeden Fall besser erwischt.
Genau,
heute.
Vielleicht waren seine Vorfahren ja Rennfahrer.
Ja, genau.
Wie gehen denn sonst die Österreicher mit ihren Stars um?
Grundsätzlich sagt man ja auch in Österreich, dass man sterben muss, um anerkannt zu werden oder dass man ins Ausland gehen muss, um anerkannt zu werden. Dann gibt es aber gleichzeitig auch den Spruch, weltberühmt in Österreich. Und das heißt, es reicht in Wahrheit auch, wenn du in Österreich berühmt bist, dann zählt der Rest der Welt nicht mehr so und man hat das Gefühl, wow, das ist ein echter
Superstar. Das ist eh der schwierigste Ort, wo man es schaffen kann.
Ja, sagt man so, aber das sagt ja auch jede Stadt von sich.
Das stimmt. Nun sind Sie in Österreich als Deutscher populär. Macht das einen Unterschied zu österreichischen Kollegen? Ist das immer wieder ein Thema in Interviews?
Ja, mein Deutschland ist immer wieder ein Thema und ich habe halt auch dieses eine Buch gemacht, 6 Österreicher unter den ersten 5 und das ist in Österreich so eine Art Kanon geworden für alle Deutschen, die herkommen und für die Österreicher, die halt nicht wissen, wie Deutsche das so finden und wie man mit Deutschen umgehen muss. Also das ist schon so ein bisschen, meine Nationalität ist in Wahrheit inzwischen Deutscher in Wien, also ein Wiener Deutscher. Ich bin so wie ein Berliner Türke, bin ich halt ein Wiener Deutscher.
Und spielen Sie damit auch in Ihren Kabarettprogramm? Ist das Teil Ihres Kabarets? Ja, ne?
Ja. Also die freuen sich dann immer, wenn ich sage, ich bin in Deutschland unter Tage aufgewachsen. Das finden die dann lustig. Und
ja, ich bin auch leicht zu erheitern, wie Sie gerade merken.
ich selber auch.
Als Kabarettist sind Sie, glaube ich, bereit für unseren Fragenhagel, denn den gibt es immer am Ende unserer 2 Stunden. Ich fange den Satz an und Sie beenden ihn.
Okay.
Also, Doktor kann ja eigentlich jeder. Der schönste österreichische Titel ist für Sie?
Kammerschauspieler. Rin.
Lieber Grönemeyer hören oder Falco?
Falco. Ich mag Grönemeyer sehr gerne als Menschen, aber ich finde dann doch Falcos Musik teilweise besser.
Ich dachte jetzt jemand, der aus dem Ruhrgebiet ausgewandert ist nach Österreich.
Es tut mir auch leid, weil Grönemeyer wird ja ein feiner Kerl.
Ja, ich stelle die Frage nochmal. Grönemeyer oder Falco?
Ja, genau. Grönemeyer.
Ja, genau, richtig, so geht's doch. Herrengedeck oder Heuriger?
Heuriger.
Bergbau oder Bergsteigen?
Bergsteigen.
Haben Sie das angefangen zu lieben, Wandern?
Ja, lieben wäre jetzt ganz übertrieben. Ich bin in Wahrheit nur einmal auch nicht berggestiegen, sondern ein bisschen steiler gewandert. Aber
mit der Gondel.
War dann ganz überrascht, dass ich, weil ich eigentlich Höhenangst habe, dass ich es dann doch eigentlich sehr verblüffend schön fand.
Wie, Sie haben immer noch Höhenangst?
Ich habe immer noch Höhenangst, obwohl ich so lange schon in einem alpinen Umfeld lebe. Ja.
Verrückt. Sie hätten sich doch dann eigentlich die Niederlande aussuchen müssen.
Stimmt, Sie haben recht.
Da ist der höchste Berg, glaube ich, nur 330 Meter. Aber so ist das halt, wenn man sich verliebt und
aber
dann deswegen
hätte
nach...
Ich hätte auch in der niederrheinischen Tiefebene bleiben können.
Stimmt.
Einfach.
Jetzt sind Sie seit kurzem Vater. Ein Tipp für Familien mit Kindern, die nach Österreich fahren. Was ist da ein schöner Ort? Sommer und Winter?
Es ist das Land ein guter Ort für Familien. Ich glaube, dass man in Österreich gut mit Kindern Urlaub machen kann. Und zwar
also
fast überall.
Urlaub auf dem Bauernhof in Österreich.
Es gibt unglaublich viele wirklich schöne Bauernhöfe auf Almen, kitschig. Ihre Kinder werden Tränen in den Augen haben, weil sie sowas Schönes noch nie gesehen haben. Sie werden sich mit Kühen anfreunden und mit Schafen anfreunden und sie werden in kühlen, klaren Trinkwasser baden. Also es ist wirklich, glaube ich, für Familien ist Österreich wirklich ein gutes Land.
Ein bisschen erschreckend vielleicht für Kinder, die andauernd so ein Smartphone oder irgendein Tablet in der Hand haben.
Die Bergbauern haben inzwischen auch alle Tablets.
Ah, das ist beruhigend. Wer nur zum Skifahren nach Österreich reist, was verpasst der eigentlich?
Na, wenn es ihm reicht, nichts. Ansonsten, wenn er sich für irgendwas interessieren sollte, alles.
In diesem österreichischen See, in dem man gebadet haben muss, den haben Sie schon verraten. Gibt es sonst noch etwas, von dem Sie sagen, das könnte ich doch den hr3-Hörern hier mal ein bisschen auf den Weg gehen?
Was ich auch empfehlen würde, wäre der Almsee. Der ist, glaube ich, in Oberösterreich. Das ist der kälteste See Österreichs. Und dort hat Konrad Lorenz mit den Graugänsen seine Experimente gemacht. Und dort könnte man mal hingehen und sich versuchen zu trauen, in dieses Wasser zu springen. Und da kann ich Ihnen jetzt schon garantieren, das wird ein großes Aha-Erlebnis.
Genau. Also ich bedanke mich für diese großartige Zeit mit Ihnen, lieber Dirk Stermann. Es hat wirklich eine Freude gemacht. Sie haben uns das Land näher gebracht. Für mich sind Sie der ideale Tourismusminister.
Dankeschön.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen. Schönen Sommer.
Danke. Tschüss. Ebenso.
Ciao. Baba.